Gestern gab es Fisch vom Grill und dann war ich aber nicht rechtzeitig da und dann war das eine Stunde später. Dann habe ich mir gedacht, ist ja egal, machst das alles nochmal warm, schmeckt ja auch. Ja, das hätte ich mal sein lassen sollen, jetzt im Nachhinein. Ne? Das weiß man natürlich
Fisch
dann
warm
in dem
gemacht.
Moment nicht.
In der Mikrowelle?
Die haben mehr
oder auf die Heizung gelegt.
Ja, einfach ein bisschen so in die Restsonne geschoben.
Ist nicht dein Ernst?
Nein, ich habe das natürlich ordentlich warm gemacht, aber es hat...
Halt, wie denn?
Ja, schon in der
Mikrowelle. Ich merke schon an deinen Worten, dass du hier um was rumkreisen willst.
Na, ich habe das schon in der Mikrowelle gemacht. Und es war wirklich, also ich meine, der Fisch persönlich, als Fisch
typ.
Als Mensch, hätte ich bald gesagt, also als Fisch jetzt, der kann nichts dafür.
Ja.
Ne? Er hat sich redlich Mühe gegeben, fantastisch
war
zu schmecken.
War ein guter Kerl gewesen.
Er war ein guter Kerl gewesen.
Klaas, was hat's denn für Auswirkungen?
Ja, ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin mit so einem Magenbrummeln ins Bett und bin jetzt hier, habe mich wirklich gerade selber aus dem Bett geholt und dann sofort hier an die Orgel.
Ja.
Das ist natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt erstmal so wie ihr zu Hause losgefahren seid, weil ich ja wirklich jetzt Luftlinie 3 Meter von meinem Bett entfernt an so einem Tisch sitze und das jetzt hier mache. Und ich fühle mich eigentlich, habe ich heute Morgen gedacht, wie so ein Animateur in so einem 3-Sterne-Club, der in seinem Vertrag stehen hat, dass er nachts noch mit den Gästen in der clubeigenen Disco saufen muss, bis 3 Uhr, damit die das Gefühl haben, man sei ihr Freund. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr ist aber schon wieder so so Poolsport, aber mit so einer Schwimmnudel und selbst ausgedachten Übungen.
Ja,
verstehe.
Ja. So.
Das
und
ist
so
vielleicht auch der Grund, warum
dabei.
Du unsere HörerInnen noch gar nicht richtig begrüßt hast.
Ach so, bin ich direkt wieder mit der Tür ins Haus gepoltert, nicht?
Wir sind ganz
Klaas, da musst du ganz aufpassen, da musst du ganz vorsichtig sein.
Warum?
Es war nämlich gerade eben so, ich wollte mal so einen dynamischen Start in den Tag hinlegen. Ne? Wir sitzen hier, Jakob und ich bei Studio Bummens, du bist noch in Italy und du kamst ins Mikrofon und ich habe sofort gesagt, lass keine Zeit, gar kein Vorgespräch, wir steigen direkt ein, Opener gedrückt. Und dann kommt hier aus der Nebenkiste da mit Pfeife, da war ja wieder nicht startklar. Also ich will dir nur sagen, wenn du jetzt irgendwie da loslegst, ne, dann musst du erst noch mal bei der Technik nachfragen, ob das jetzt so funktioniert.
Pfeife,
ob er schon kann.
Lass den Regler mal langsam kommen, hier geht jetzt was.
Pfeife hat deinen Arbeitstag schon begonnen, können wir.
Okay.
Ich habe da mal
für
solche Techniksachen kann ich mich gut erinnern, hatte ich mal einen Mitarbeiter der Presseabteilung früher bei Viva und das war eine Kölsche Jung, ne? Und der hat technische Vorgänge immer sehr gemütlich erklärt. Und das fand ich eigentlich schön, weil da ist keine Hektik ausgebrochen. Der hat dann zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag Interviews machen musste für irgendwelchen Kram und dann hat man so einen Interviewtag und das lief damals schon meistens am Telefon und er hatte dann so eine Art mehrere Leitungen, wo dann schon die Journalisten gewartet haben und alle Viertelstunde kam dann jemand anders und zwischendurch hat er sich dann eingeschaltet und immer gesagt, wer als nächstes kommt und damit ich mich darauf vorbereiten kann und mich gefragt, ob ich schon soweit bin und da hat er immer den schönen Satz gesagt, Klaas, pass auf, ich habe jetzt für dich die Gala unterm Knöpfchen. Soll ich dich mal zuschalten?
Unterm Knöpfchen.
Ich habe für dich jetzt die TV-Movie unterm Knöpfchen. Bist du soweit? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann, pass auf, ich drücke jetzt das Knöpfchen und dann hören wir uns gleich. Und dann blieb der aber immer mit drin. Und wenn dann der Interviewer zu frech wurde, hat er immer gesagt, das ist jetzt was privat. Das ist jetzt was privat. Das kann man so nicht fragen. Hat mit der Sendung nichts zu tun. Das ist was privat.
Krass, aber was war das denn? Der war dann Techniker und Redakteur oder wie? Also
Nö, der war halt so der Pressetyp da und der hat das für mich dann organisiert, ne, damit ich da selber das Knöpfchen nicht selber drücken muss. Ne?
Ja.
Unter dem, der die Journalistin versteckt hat. Ne?
Sehr gut. Und was machst du sonst so da in Italien?
Ja, also viel auch Dolce Vita. Ich war mal am Strand jetzt hier und das ist in Rom jetzt nicht deren Hauptbeschäftigung, zum Strand zu fahren. Mhm. Das ist einfach nicht die Stadt, die dafür bekannt ist, dass sie irgendwie wie Barcelona beispielsweise, das ist eine Großstadt, eine Millionenstadt, ich glaube auch 3 Millionen Einwohner, hier sind es 4, aber die leben so ein bisschen mit dem Strand. Hier ist der Strand 30 Minuten entfernt, ist schwarz, schwarzer Sand, das Meer riecht noch richtig urtümlich nach Fisch. Ja, und ansonsten sind das ja so möblierte Strände sowieso in Italien. Und ja, da gibt es eben all das, was man braucht. Wasser und Sand und einen Zugang und mehr nicht.
Aber ist das denn so, wie ich mir das, ich stelle mir das so vor, dass Römer eher so drauf sind, dass die so einen Strand eher mal nutzen, um da eine Waschmaschine loszuwerden, als um da zu schwimmen.
Na,
sind die vermüllt da?
Nein, also erstmal sind die nicht vermüllt und Römer, die nehmen normalerweise, haben die Strände dafür benutzt, um mit ihren großen Galeeren einfach mal anzudocken, aufs Land zu rennen und zu sagen, jetzt wohnen wir hier.
Ja.
Das haben ursprünglich Römer mal mit Stränden gemacht, ja, das war nichts weiter als ein Parkplatz für die. Mittlerweile ist das komplette Familienleben da. Man hat wirklich das Gefühl, und das finde ich sehr schön, deswegen hat mir das auch Spaß gemacht, dass man, und das kennt man ja so, naja, aus Deutschland schon mal gar nicht, weil woher denn? Also vom Ost- oder Nordseestrand auch nicht, weil dann da wieder direkt eine Strandmuschel mitgenommen wird und dann hat man immer das Gefühl, die sind da eigentlich vorbereitet für einen Fallout und für 4 Wochen in der Wildnis überleben. So sind ja Deutsche vorbereitet mit ihren Kühltaschen und so. Hier in Italien hat man das Gefühl, die ganze Familie inklusive Oma, Opa, unübersichtliche Anzahl von Kindern und irgendwie so der ganze Wohnblock ist irgendwie jetzt am Strand und die machen dort ihr ganz normales Familienleben weiter. Und das ist schön. Alle dürfen rumschreien, man darf rumsauen mit dem Essen. Es ist also vollkommen egal, man hat nie das Gefühl, man stört irgendwen und so. Man darf selber natürlich auch nicht so empfindlich sein, aber ich finde das herrlich. Also das lebendige Leben, das hat mir schon Spaß gemacht. Das ist nur eine von ganz vielen Sachen. Ich war auch schon im Kolosseum, hab mir das angeguckt.
Du hattest auch so eine Römerkluft an, habe ich bei Twitter gesehen. Warum?
Ja, weil...
Aber warte, ich hab hier das Geräusch zum Bild. Das haben wir jetzt nämlich runtergezogen von der letzten Folge. Das ist Jakobs Seufzer. Hm. Ich fahre den mal ab. Also ich sag nochmal, ich habe dich auch im Römerkostüm auf Twitter gesehen.
Oh, das ist von mir, ja?
Das ist von dir.
Wirklich, ja? Es ist ein Geräusch aus meinem Körper.
Ja.
Echt, ja? Wahnsinn, bin ich ganz überrascht.
Naja.
Ja. Und ja, klasse, also ich finde es schön und mutig, dass du da auch gezeigt hast, dass bei Instagram halt nicht immer alles nur so beauty-mäßig sein muss, ne? Also
ja,
da muss nicht immer alles perfekt laufen auf Instagram, ne?
So ist es. Deswegen mache ich das auch, damit man einfach zeigen kann, guck mal, so sieht's aus, wenn ich den Bauch einziehe und das ist praktisch die Welt, die ich euch nicht präsentieren will. Und so sieht's aus, wenn ich einfach mal die Luft rauslasse.
Oh.
Und so war's da.
Lass halt Knöpfchen in Ruhe, Schmitti. Hab hier den Lund auf dem Knöpfchen.
Ich hab hier Spinne unterm Knöpfchen.
Oh. Wisst ihr, an was ich mich da immer erinnern muss? Wenn ich jemand so rede, denke ich immer an diese herrliche Kneipe in Köln, wo wir auch ein paar Mal waren.
Das Knobelbecherchen.
Genau.
Meinst du das, Klaas?
Ja, sicher. Der Typ, der hatte immer so ein Polohemd an von Porsche. Ja,
also, das war ein feiner Herr offensichtlich.
Aber eh toll, ne? Also das ist sowieso so eine Sache, wenn man jetzt auf so in so große Malls gibt. Es gibt auch in Berlin, in irgendwo in Lichtenberg, gibt es so eine große Mall, wo so ganz viele, teilweise auch Fälschungen aus Asien verkauft werden.
Du meinst
und so.
Das Don Sven Center?
Ja, genau.
Das gehört Don Sven. Nein, das heißt eigentlich Don Juan Center.
Ja, genau. Das, glaube ich.
Wir Berliner sagen Don Sven Center. Aber Don Sven ist selten da.
Don Sven ist nicht so oft da, aber der Laden läuft trotzdem und es ist so ein, ich glaube, da sind viele Vietnamesen und verkaufen, also gibt's Essen und dies, also ganz interessant eigentlich, ne? Gibt's ganz viele verschiedene Dinge, man weiß vorher nicht genau was und man findet alles und was ist da
und es. Und vieles ist auch aus Asbest, muss man sagen.
Ja, na klar. Das ist wie beim NDR, als sie das da gefunden haben. Das Asbeste im Norden. Wir haben dort aber auch mal gedreht und da habe ich gesehen und das hat mich richtig beeindruckt, hatte ich damals sogar für mich und Joko besorgt, wenn man so richtig reich rüberkommen will, ja, und also wenn man die besten Klamotten tragen kann, die es so gibt auf der Welt, dann muss man einfach Klamotten nehmen und die verbinden mit Luxusmarken, egal ob jetzt diese Luxusmarke bekannt ist für zum Beispiel T-Shirts und oder Schuhe. Und dann hatte ich zum Beispiel Latschen von Bentley. Also so Adiletten von Bentley,
ja,
und mehrere Ferrari-T-Shirts.
Ja.
Ferrari und Lamborghini-T-Shirts.
Ja.
Und das finde ich eigentlich das richtige Mindset, ne? Dass man da diese Sachen miteinander verbindet.
Na, in dem Zuge muss das auch passiert sein. Also ich habe da Joko und dich habe ich ja vollgeheult, von wegen, wir arbeiten jetzt 10 Jahre zusammen, wo bleibt meine Uhr?
Mhm.
Ne? Also das da habe ich mal angeregt, dass ihr mir vielleicht mal eine Uhr schenkt, wenn wir jetzt seit 10 Jahre zusammenarbeiten.
Angeregt.
Wie man das in so großen Konzernen so
ja,
macht.
Ja,
und das hat Joko hat das gemacht. Aber ich habe den Verdacht, dass er beim Don war. Ne?
Bei Don Sven die Rolex gekauft oder was?
Ja, also die war sehr dick, sehr golden, sehr Rolex, aber sehr leicht.
Naja.
Ja, das ist so, ja. Das ist die neue. Das
und aus Asbest.
Wie, genau, wie beim iPad. So. Das ist die Light-Version einfach.
Aber was wolltest du eigentlich erzählen aus dem herrlichen Knobelbecherchen?
Nix, ich wollte eigentlich über die Atmosphäre da sprechen, also wie herrlich wohl wir uns da mal gefühlt haben. Ja, dass man sich so richtig, weißt du, das ist so ein Laden, da kann man so, wie sagt man so schön, zum Inventar werden. Mhm. Dass man so mit der, also wirklich so eine menschliche Verlängerung der Theke wird irgendwann. Und dafür braucht man eine gewisse Grundgemütlichkeit und diese Wohnzimmeratmosphäre, dass man das Gefühl hat, irgendwann wächst der Aschenbecher wirklich an die Zigarettenspitze. Das kann man nur in so urigen, schönen Kneipen, die auch was Familiäres haben.
Wisst ihr, wie wir jetzt mal Schmitti da zum Stammgast machen können, ohne dass er jemals wieder hingehen muss? Ich rufe jetzt alle KölnerInnen dazu auf, dass wenn ihr in der Aachener Straße ins Knobelbecherchen geht, dann geht ihr rein und sagt Grüße von Schmitti.
Oh ne, komm.
Sag einmal Grüße von Schmitti und irgendwann kommst du persönlich und dann ist da richtig was los.
Schmitti. Ja, dann gehst du rein.
Die sollen nur sagen Grüße von Schmitti und dann können die ihren Abend gestalten, wie sie wollen.
Aber einfach dem Wirt Grüße einfach rein ausrechnen. Und sagst, war jemand für mich da?
Ja, genau, ja, ja, genau.
Das ist ja die größte Art der Perversion, wie man sich so über andere irgendwie da so Spaß hat am Leid der anderen. Ne? In dem Fall
so
von
Leid?
Nein, weil du hast nicht mal was davon. Du kriegst es ja nicht mal mit, es wird ja nicht mal übertragen, wie die da reingehen.
Was
und
bist du denn so engstirnig, wenn wir beide das nächste Mal ins Knobelbecherchen gehen, dann sage ich, hier ist er, der Schmitti, dann ist da ein Trara, haben wir einen herrlichen Abend, gehen wir wieder.
Ja, seit du aber als Wolf da reingegangen bist, ne, mit so einem riesigen Schwanz hinten, den du jedem in die Fresse gehauen hast, so aus, das war ein Karneval, klar.
Das war ein Karneval.
War als Wolf.
Ich weiß, da war ich dabei.
Echt?
Hallo.
Ja,
da habe ich noch mit
du hattest
Jakob.
Fieber, Schmitti, du hattest 50 Grad Fieber, hast dich dann verdünnisiert und Klaas und ich sind noch weitergezogen ins Alcatraz und haben da Torn von Natalie Imbruglia gesungen.
So.
Nur, dass Klaas eben nur als Klaas verkleidet war und ich als Wolf.
Hm. Welche Verkleidung kam besser an?
Naja, also als Klaas verkleidet läuft es schon immer besser mit allem.
Ja.
Oh. das ist auch schon wieder hier der Schlendrian von diesen Idioten da hinter dem Fenster. Ich als alter Radioprofi merke sofort, da muss noch ein elektronisches einleitendes Geräusch kommen, damit die ZuhörerInnen checken, dass ich das Geräusch nicht live gemacht habe. Das ist doch völlig klar. Da musst du bzzzt und dann.
Ja, aber du weißt, das macht Pfeife jetzt. Und dann stehst du richtig dumm da mit deiner Hasstirade, ne? Weil sich die ZuhörerInnen natürlich denken: Hä? Wovon redet der? Muss er mal zum
Ist ja
Ohren.
Da.
Ja,
ja,
ist ja da.
Ja, ist wahrscheinlich ist es so. Ja. Arschloch.
Ja. Apropos verkleiden, ne? Ihr habt doch sicherlich diese kleine Seitengeschichte mitbekommen, dass Gerhard Schröder offenbar hochgeschreckt ist vom Frühstückstisch und festgestellt hat, dass in der VW-Kantine keine Currywurst mehr verkauft.
Ja, Skandal.
Ja, und dann hat er gesagt, das ist der Kraftriegel für den Facharbeiter, hat er gesagt.
Ja.
Ne? Und in der VW-Kantine haben sie irgendwie gesagt, jetzt gibt es hier keine Currywurst mehr, weil wir erinnern uns an den schönen Satz von dem, was war das, Wiesenhof-Chef, irgendeiner von denen hat mal gesagt, die Wurst ist die Zigarette von morgen.
Ja.
Das haben sie bei VW auch erkannt. Und dann gab es das halt nicht mehr. Und da ist Gerhard Schröder aber mal richtig der Hut hochgegangen.
Leute, mir platzt der Kragen.
Ja, also wirklich, der hat sich dann in einem emotionalen Post im Internet, hat sich dieser Sache dann mal angenommen und zwar sofort eine Chefsache draus gemacht, ganz unbürokratisch. Und hat dann natürlich damit, weil es so egal war, was er da wollte, in so Krisenzeiten, bald ist Wahl und überall steht Hochwasser und also man hat wirklich andere Sorgen. Es war in derselben Woche, wie man festgestellt hat, dass 1,5 Grad wahrscheinlich schon 2030 und so. Also es hätte andere Nachrichten gegeben, über die man sich hätte echauffieren können, als die Currywurst in der VW-Kantine. Aber deswegen hat er auf einmal so viel Zuspruch bekommen, vermeintlichen Zuspruch, weil natürlich die Leute sich drüber lustig gemacht haben. Er selber hat aber gedacht, Mensch, da habe ich wieder einen Treffer gelandet und ist also losgezogen mit seiner Frau und hat das ganze Thema wirklich bis zum Ende gedacht. Und das finde ich interessant, wie viel Zeit er jetzt auch hat. Das heißt, er ist sofort losgegangen zur Konopke, zur wirklich sehr gute Currywurstbude in Berlin und ist also zur Eberswalder Straße gefahren und hat sich vor Konopke dann fotografieren lassen, wie er eine Currywurst isst, um das Thema noch länger am Leben zu halten.
Ja.
Und dann konnte seine Frau das bei Instagram posten und so hält man sich praktisch noch im Kanzlergeschäft, falls bei Kampf der Reality Stars nächstes Jahr ein Platz frei wird. Ich finde das schon wirklich gut, dass er weiß, wie man so ein Thema wirklich ganz im Boulevardstil bis zum Ende macht. Und dann zieht er sich ja auch immer noch einen Anzug an. Man hört ja sowieso von vielen Leuten, dass wenn er so unterwegs ist, auch als Mitarbeiter von Gazprom und so, dann kriegt er ja auch immer noch das große Kanzlerbesteck, wenn er irgendwo landet. Ja, dann ist das vielleicht nicht mehr der Staatschef oder der sonst was für ein Minister, sondern irgendein anderer, der auch so irgendwie eine militärische Uniform anhat, der ihn dann am Flughafen abholt. Aber so ein bisschen gibt's noch das alte Tamtam, gerade wenn er in so Staaten fährt, die das nicht so oft haben, weil die nicht so gerne einer besucht aus richtigen Ländern. Ne? Mhm. Und dann machen die das halt so. Und da habe ich auch das Gefühl, dass er wirklich jeden noch so kleinen Grund hernimmt, um sich zu Hause einen Schlips umzubinden. Den Eindruck habe ich mittlerweile. Und dann sagt er zu seiner Frau, sagt er, ich ziehe mir jetzt einen Anzug an und dann fahren wir zu Konopke. So. Und dann fährt er los und dann steht er da, lässt sich fotografieren mit dem Plastikpiekser in der Hand und man hat ein bisschen, wenn man ihn anguckt, sieht er auch fast süß aus, weil er sieht ein bisschen so aus wie so ein Opa, den man praktisch zu Hause jeden Tag wäscht, dem die Haare kämmt und am besten noch eine Krawatte umbindet, um den Nachbarn zu zeigen, es wird sich um ihn gekümmert. Wir haben den Opa lieb. Wir mögen den, damit die Nachbarn nicht anfangen zu reden und zu sagen, ja, der ist jetzt auch über 80, der riecht manchmal ein bisschen streng im Treppenhaus.
Du hast ja gerade gesagt, Klaas, der Wahlkampf ist im vollen Gange. Das merkt man auch daran, dass, ich glaube, es ist auch so ein Gesetz, also 6 bis 8 Wochen, je nach Landkreis vor der Bundestagswahl, dürfen die Wahlplakate aufgehängt werden.
Liebe Wahlplakate.
Wir haben ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir über den flotten Spruch von der AfD gesprochen und ich habe jetzt nochmal bei der Autofahrt alle Wahlplakate hier in Berlin studiert und ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass Wahlplakate, und ich liebe sie überhaupt nicht, habe ich festgestellt, die werden nur noch aufgehängt, weil man es eben so macht. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn versprechen sich Parteien von Wahlplakaten? Was soll das? Es ist wirklich eine Aneinanderreihung von völlig leeren Sätzen, Scheißfotos, so dass man sich schämt. Zum Beispiel hier, die SPD in Berlin, die haben ein Bild gemacht von Franziska Giffey. Und die ist in einer Club-Atmosphäre, steht sie vor einer Disco-Kugel, aber im Outfit, in den 70er Jahren hätte man gesagt, einer Chefsekretärin, also sehr zugeknöpft und sehr bieder. Und dann kommt eine junge Frau und die machen zusammen Fistbump vor der Disco-Kugel. Die junge Frau ist cool angezogen und da drüber steht, offen für Gästepunkt, offen für Neues Punkt und dann ganz sicher Berlin. Also man hat hier 3 Phrasen einfach untereinander geschrieben mit in 2 Schriftgrößen und mit 2 Hintergründen.
Das ist wie Scrapple.
Und guck dir das an, Schmitty. Was soll das? Dann denkt man, ja gut, ist die SPD aber nur plemplem? Da muss man sagen, nein. Auch die CDU hat nachgelegt und hat sich überlegt, Mensch, wie können wir denn jetzt hier mal so richtig punkten mit so einem Satz, der irgendwie in Erinnerung bleibt. Und sie haben sich entschieden für ein Bild von einer Familie, also in krudester Zusammenstellung und die strahlt aus, dass sie miteinander verwandt ist, aber so wie es nicht legal erlaubt ist. Und da drüber steht Wohnen, Wirtschaft, Wohlfühlen. Was soll das? Was ist die Message? Das ist doch einfach nur Scheiße. Oder hier Armin Laschet. Denkt man, okay, der Mann, der müsste jetzt mal so ein paar Themen setzen. Ne? Mhm. Er hat die ganze Zeit hat er den Vorwurf, was macht Laschet, was Merkel nicht gemacht hat? Ja. Steht er fürs Weiter so? Was kann er jetzt mal in den Ring werfen? Wie kann er sich positionieren? Klar, er geht nicht zu jungen Leuten in Sendungen, das weiß man über ihn. Ja. Er findet Flutbrüllen komisch. Also er hat ja auch jetzt, es läuft ja jetzt nicht gerade bombig. Ne?
Jetzt
also,
sag mir, was hat er?
Was könnte, was hat er? Und was sagt er? Gemeinsam für ein modernes Deutschland.
Ja. Gerechtigkeit.
Oh. Zur Erinnerung, es ist heute noch nicht möglich, mit dem Staat allein per E-Mail zu kommunizieren. Und die CDU ist, glaube ich, 16 Jahre in der Bundesregierung. Jetzt sagt Laschet, ist aufgewacht morgen. Wir brauchen ein modernes Deutschland, Leute. Jetzt merke ich es auch. Danke, Armin Laschet.
Aber
und so geht's weiter und weiter. Hier, was sagt die SPD? Ja. Die SPD will jetzt in den Wahlkampf, die wollen jetzt richtig Radau machen. Die wollen sagen, hier sind wir, guck mal, der Laschet grinst sich da eins weg, als wäre Karneval auf der Flut. Mhm. Alles läuft schief, alles ist scheiße, jetzt ist unsere Stunde geschlagen. Wir brauchen den richtigen Satz. Kompetenz für Deutschland, Olaf Scholz.
Ja.
Aber Jakob, ich habe noch, es gibt auch Mikrowahlkampf, habe ich festgestellt. Ich bin nämlich
bei mir.
Ja, ich bin nach Hause gefahren und so wirklich, wo kaum mehr Verkehr ist, irgendwie jetzt keine Hauptstraße, sondern es ist wirklich so in der hintersten Ecke. Und da hat die AfD auch wieder ein Plakat hingehangen. Und es hat auch gedauert, bis ich gerafft habe, was die von mir wollen. Ne? Und da stand da auf diesem Plakat, 30 km/h verhindern. Und dann, wirklich, und, nee, es steht sogar an dieser Stelle 30 km/h verhindern. Ja. Und dann steht da gegen die Verkehrsmeinungsdiktatur oder so, irgendein so ein Satz. Ich werde den nochmal, ich werde es abfotografieren und dann bringe ich es bei Twitter oder so. Machen das ist jetzt, unfassbar.
Wollen die jetzt einzelne
Da geht es um eine Kreuzung.
Ja.
Um eine Kreuzung.
Ja.
Und da sollte man die 30 km/h verhindern.
Kann
weil
man
die
was
da
heißt
rasen
denn verhindern?
Wollen.
Ist das,
die wollen weiter
ist das zu schnell
fahren.
Oder zu langsam?
Und damit machen die
so.
Das ist den
könnte
langsam.
Man jetzt, und das ist wieder Wahlkampf, oder es ist einfach wahlrechtlich interessant, könntest du, Schmitti, nur an dieser Kreuzung die AfD wählen? Weißt du, dass du sagst, im Bundestag habt ihr nichts verloren, rechtes Dreckspack, aber an dieser Kreuzung,
würde ich
gerne 60, 70 fahren. Ist ja klar, ist ja nachvollziehbar.
Aber was ist denn eigentlich das Ding mit, also ist das jetzt sowas Neues, dass das also Rechte gerne 50 fahren und die... Und die anderen,
es ist doch wie überall. Langsam, überall oder? kommt die linksgrün versiffte Bubble daher oder ne, die und die wollen uns alles verbieten. Unter anderem alles, was sich längst bewährt hat.
50
ne?
fahren.
Und dazu gehört auch ein Tempolimit.
Das ist alles falsch, denn um es nur den Reigen komplett zu machen, auch die Grünen haben natürlich Antworten auf die Fragen unserer Zeit und auch sie haben markiges Versprechen,
ja,
haben sich
denn?
Überlegt, wie gehen wir jetzt in die nächsten 5 Jahre und ihr Motto lautet und ich finde es recht kontrovers, muss ich schon sagen.
Mhm.
Es ist sehr, sehr hart und hochgepokert, sich so aus dem Fenster zu lehnen. Mhm. Auch da wird man viele Wähler, glaube ich, verlieren, wenn man so an der Kante surft. Sie sagen, zuhören und zutrauen.
Tja.
Oh.
Das ist immer wieder gut.
Das ist das beste Geräusch, das wir jemals hatten.
Ja,
habe ich doch gesagt. Aber das ist ein bisschen, ich glaube, was sagst du, zuhören und zutrauen?
Ja.
Ich glaube, das ist eine uralte oder so eine Antwort auf das uralte Prinzip. Ihr erinnert euch noch, Agenda 2010, ja?
Ja.
Fordern und fördern.
Mhm. Ah, ja, stimmt, auch gut, ja.
Ja, das gab es früher, fordern und fördern. Da hieß es immer so ein bisschen, ja, ihr kriegt was, wenn ihr selber einen Arsch hochkriegt. Und das ist jetzt vorbei.
Also das Prinzip haben meine Eltern immer bei den Hausaufgaben angewendet. Fordern und fördern. Und gesagt, das muss eine Eins werden, sonst knallt's.
Genau.
Wir haben versucht, diese Formel in etwa anzuwenden, glaube ich.
Ja.
Ich frage mich aber wirklich, was davon, man spricht ja mit so Wahlplakaten anscheinend jetzt eher unentschlossene WählerInnen an. Ne? Also Leute, die da mit dem Auto vorbeifahren.
Wen spricht man an?
Und dann so, ach stimmt, die Wahl ist ja auch noch.
Ja, ja.
Ah, wen nehme ich
Hoppala.
Da? Ach, guck mal, der Scholz da.
Ja,
ne?
Ja.
So. Und dann frage ich mich, ob es dann so sinnvoll ist, so zu verklausulieren, dass man so gar keinen Anhaltspunkt hat, was die einen da bieten.
Das stimmt. Und das ist aber jetzt mal, das ist im Grunde der einzige ernste Gedanke, den ich dazu beitragen kann. Ich habe mich wirklich gefragt, warum schreiben die Parteien nicht eine Forderung auf ihr Plakat, die sie von den anderen unterscheidet, sodass ich weiß, die SPD, und das tun sie natürlich auch in Teil, muss man auch ehrlich sagen, da steht zum Beispiel Scholz für Mindestlohn 12 Euro, aber warum wird das nicht klarer hervorgehoben, dass das ihre Forderung ist?
Ja. Aber ist nicht CDU auch Deutschland gemeinsam machen?
Das kann gut sein, also würde mich jetzt nicht weiter schockieren.
Doch, ist das.
Ja?
Ja, Deutschland gemeinsam machen.
Ja.
Ja.
Gemeinsam ist ein gutes Wort.
Ja.
Deutschland, da leben wir drin und machen ist kann eh schon mal nicht falsch
das,
sein.
Da hat niemand was gegen.
Ja.
Exakt. Das ist nicht so, wenn man immer sagt, Europa alleine nichts tun. Ne? Das wäre das genau das Gegenteil und würde man wahrscheinlich viele Leute mit verschrecken. Ja.
Griechenland wäre auch falsch, gut. Haben wir wenig Berührungspunkte. Deutschland ist schon richtig gewählt. Ja.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne. Ich
ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim. Also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe. Intensive Shin-Schärfe. Daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln. So,
ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach, ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern, machst ein paar Toppings rein, wie man es auch vom Rahmen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist, das stimmt nicht. Probiert's doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Für jetzt Sachen, die man spät rausfindet im Leben.
Ja.
Wusstet ihr, dass Stracciatella, also Stracciatella, ne?
Ja.
Ja.
Wusstet ihr, dass das Käse ist?
Ja, also... Also, nee. Ich wusste das.
Ich dachte, das wäre Eis mit Schokolade.
Ist ja auch Eis mit Schokolade.
Ja, aber das ist ursprünglich ist das so eine Art Mozzarella. Ich wollte das nur mal sagen.
Das ist auch was sehr, sehr Leckeres, klar.
Ja, ich habe da gestern...
Diese Mozzarella-Fee.
Ja, komm, jetzt nicht abpfeifen.
Leute, ich habe
Ich habe gestern einen ganzen Eimer von diesem Stracciatella gegessen. Und ich habe in diese Plastikpackung direkt das Balsamico reingekippt.
Also klar.
Das hat mir geschmeckt.
Ich hoffe, ich bin froh, dass dieser Podcast nicht auf Italienisch übersetzt wird jede Woche. Also du würdest sofort, hättest du ein Sondereinsatzkommando vor der Tür, die würden dir eine Backpfeife hauen und dich aus dem Land schmeißen.
So halt, stopp. Ich weiß nicht, stopp. Da geht's nämlich wieder los. Deine Glorifizierung der italienischen Lebensweise und Kulinarik. Mhm. Da hast du mich geschimpft, da hast du gesagt, um Gottes Willen, wenn die Leute in Italien wüssten, dass wir hier Bofrost und Eismann haben.
Ja, exakt, ja.
Ich krieg seitdem nur Fotos geschickt vom Bofrost in Italien.
Ja, es ist ungefähr so Hannibal Ante Porter. So,
die haben
so
auch
Bilder,
nicht
ne?
immer Zeit hier für Shishi ja, ne? ja. und die das, ja. sondern die wollen auch einfach mal eine Himbeertorte.
Ich habe auch, also mein Postfach quillt über, Bofrostmann am Gardasee gesichtet.
Ja.
Bofrostmann steht schon vor Apulien und so. Ja, ja.
Ist richtig.
Ja, steht schon vor Apulien, ist es mit so einem Konvoi an der Landesgrenze.
Ja, ja.
Und irgendwann sagen die Grenzbeamten, ach komm, und dann drücken sie ihn durch.
Lass
ja, und
sie,
dann,
lass sie Blümchentorten rein.
Genau, sie tun so, als hätten sie Hilfsgüter dabei, aber eigentlich sind es Benjamin Blümchentorten, die Patisserie kaputt machen.
Apropos Italien, ich bin ja letzte Woche, bin ich mit einer sehr langen Rückreise aus Apulien zurückgefahren nach Berlin. Mhm. Und also war ich da auf der Rückreise. Und bekomme eine Zuschrift von geschätzten HörerInnen und die Zuschrift lautete so, ja, wir haben ja jetzt gehört, dass ihr jetzt da am Gardasee seid und ihr habt bestimmt da ein ganz herrliches Haus, ein schönes Hotel und wir sind ich und mein Freund und wir sind ganz arme Studenten und wir sind auch am Gardasee und wir müssten jetzt nicht 13 Stunden am Stück zurückfahren, wir könnten da super einen Zwischenstopp machen, also wir hätten da nicht so eine anstrengende Rückreise. Ja. Und wir würden zum Dank, ich glaube, Chips und Wein mitbringen, dass wir da schlafen können bei dir.
Wie?
Bei mir dann am Gardasee, also bei mir, da wo ich praktisch das gebucht habe, dort zu übernachten, da könnten jetzt diese Hörer, haben freundlicherweise angewohnt, dass sie dort auch schlafen. Das will ich wirklich mal sagen. Und ich weiß, liebe Baywatch-HörerInnen, die Sympathiewerte gehen jetzt in den Keller. Aber sag mal, tickt ihr noch richtig? Habt ihr denn noch alle Bimmel an der Bommel? Wenn ich nach London fahre, da sage ich doch auch nicht zur Queen. Sag mal, im Vergleich zu dir bin ich recht arm und du hast so ein großes Haus in Klammern Buckingham Palace. Ich bin in London, was soll ich da 300 Pfund fürs Hotelzimmer zahlen? Ich kann nicht da bei dir pennen. In Klammern bringe Flips und Bier mit. Da, sag mal! Oder ich fahre doch nicht an Koma See, sag ey, Mr. Clooney. I am here because of the Baden in the See. Und hier, Hotel very expensive. Can I stay with you?
So, Moment,
I have seit letztem
ja,
with
ja,
me.
Hast du dich jetzt gerade mit der Queen und mit George Clooney?
Nein, aber ich habe mich
einen Lund ruft man nicht an, ob man bei ihm nächtigen darf.
Ich habe mich auch nicht mit George Clooney und der Queen auf eine Stufe gestellt. Ich habe praktisch mich nur auf eine Stufe gestellt mit jemandem, den man absolut nicht kennt. Gar nicht. Kennt sich gar nicht.
Ja, wir sind doch Fans.
Ja, ist ja wunderbar. Aber ich will doch nicht mit wildfremden Menschen. Bitte, liebe Zuhörer, versetzt euch da rein. Versetzt euch da rein. Im Urlaub wildfremde Menschen um sich haben, will man doch gar nicht. Man will doch grundsätzlich keine fremden Menschen um sich haben.
Ja, was bist du denn so spießig?
Kann ich nicht verstehen.
Ja, klar so nicht. Also wir sind
also ganz ehrlich, wenn da bei mir vor der Haustür jetzt hier, wenn jetzt hier morgen klingelt es hier unten am Tor und dann kommt der Wachmann hoch und sagt, da ist einer.
Ja.
Dann sage ich, was denn für einer? Und dann,
der hat Flips und Salzletten.
Der hat Flips und Salzletten dabei, der und hat keine Schuhe an.
Der hat schon ein Handtuch für den Pool.
Der hat ein Handtuch dabei. Und der hat so ein Diabolo unterm Arm und noch eine Slackline über der Schulter. Und der hat Bock, hier seine Slackline zwischen meinen zwei Zypressen hier aufzuhängen. Da würde ich sagen, ja, bitteschön, aber nicht quer über die Einfahrt, da komme ich ja mit dem Auto nicht mehr durch.
Ja.
Was mich da fassungslos macht, ist gar nicht die Tatsache, dass die Leute diese Anfrage stellen, sondern die wollten, ne, die finden dich vielleicht gut und so, aber ich frage mich halt, Glas, was haben wir falsch gemacht in diesem Podcast auch? Also muss es noch härtere Bandagen geben als das Kaffee-Arschloch und irgendwie so die Lebensweise von Jakob Lund im Alltag zu beschreiben, dass die Leute immer noch für so nahbar halten, dass man bei ihm klingeln kann und da mal pennt.
Also wir müssen eigentlich nächste Woche mal, ich sehe nächste Woche Joko, übernächste, glaube ich, ist ja egal. Irgendwann, wenn ich nicht mehr in Italien bin, dann sehe ich den. Und dann werde ich den fragen, ich kann den ja auch anrufen, ne? Dann werde ich den einfach mal fragen, wie es so im Urlaub war mit Jakob. Und da werde ich mir einfach mal so 5 markante Punkte aufschreiben, weil man lernt sich kennen. Ob man will oder nicht. Selbst wenn man das Gefühl hat, man kennt jemanden schon gut. Ihr wisst, wie das ist, ne? Entweder verfestigt so ein Urlaub die Freundschaft oder es distanziert einen in gewisser Weise.
Da passt zwischen uns kein Mozzarella, Klaas. Das wirst du feststellen. Es war unser 6. oder 7. gemeinsamer Urlaub.
Also ich sag mal so, ich habe schon mit Joko gesprochen.
Aha.
Und er hat jetzt, also das waren jetzt keine Hasstiraden oder was, ne? Natürlich nicht, so ist er ja auch nicht. Aber er hat schon auch durchklingen lassen, dass du jetzt nicht aufhörst, Jakob zu sein. Schlagartig, nur weil Urlaub ist, ne?
Ja, da ist was dran.
Oh, da müssen wir jetzt Sondersendung.
Also um diese Hassbotschaften, die ich hier Pierre Vogelartig jetzt ausgeröbst habe, nochmal ins Verhältnis zu setzen.
Nee, jetzt
nicht. Liebe ZuhörerInnen, wann immer ihr in Berlin seid.
Schneide das raus.
Wann immer ihr in Berlin seid, einfach durchbimmeln. Ich habe immer ein Zimmer frei für euch. Kommt rum. Mhm. Solange ihr Flips dabei habt und irgendwie so ein schales Bier, kommt einfach rum. Lasst so ein bisschen gemeinsam bei mir chillen. Lasst mal so zusammen Fernsehen. Ich mache euch Kaffee. Es gibt Kekse. Und dass wir einmal so ein bisschen zum gemeinsamen Austausch zusammenkommen.
Werbung Ende.
Alle Infos, wo ich wohne, in den Shownotes. Einfach hinkommen, einfach klingeln. Ich bin doch eh immer da. Einfach immer klingeln da. Macht's euch auch einfach gemütlich vor der Tür, bis ich komme und so. Mhm. So möchte ich's haben. Mhm. Ja, und bei Schmitti natürlich auch, Mensch. Ihr wisst, der Mann hat ein Boot, er hat viel zu bieten. Da kann man ein Boot fahren mit Schmitti und all das. Und auch Klaas, der ist immer offen für jeden. Einfach rumkommen. Kommt doch einfach mal rum. Mhm. Ist ja in eurem Sinne, oder?
Ja.
Ach, und das ist, ja. Ich kann dir sagen, was es bei mir zu bieten gibt aktuell.
Ja.
Was ich da zu bieten habe, wie meine Abendgestaltung aussieht. Mhm. Und wir waren ja schockiert, dass Klaas sich so einen Rentnersessel gekauft hat. Da kommen wir auch mal noch zu, was mit dem eigentlich passiert ist, ne? Und da habe ich noch die Nase gerümpft, naja, der Mann wird alt, ne? Und das wird ja, also es ist wirklich, da ist ja gar kein bisschen Punk mehr in den Knochen, ne? Und jetzt habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich irgendwie im Urlaub in einem schwachen Moment auf den Knopf gedrückt habe und mir ein Küchengerät bestellt. Ein
Knöpfchen, was hast du denn jetzt unterm Knöpfchen?
Was hattest du denn unterm Knöpfchen?
Unterm Knöpfchen gab es.
Sag mal, was hast du unterm Knöpfchen jetzt gehabt?
Ich sag einmal, ein urdeutsches Küchengerät, ja, also die Definition eines deutschen Küchengerätes. Mhm. Und das
ist schon ein modernes Gerät.
Ne? Ja, ja.
Oh, sag mal, haben wir mal wieder eine Technik-Ecke? Ja,
Technik-Ecke incoming! Komm.
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke.
Das war vorbei.
Was dabei.
Das war vorbei, diese Technik-Ecke. Die hatten wir überwunden.
So, was hast du dir gekauft? Ein urdeutsches Gerät? Lass mich raten. Ein Rührgerät hast du unterm Knöpfchen. Oder hast du eine Brotbackmaschine? Oder eine Brotschneidemaschine?
Alles
oder
in einem.
Alles in einem.
Du hast dir also einen gekauft.
Das wird gepiept.
Wird gepiept.
Bevor hier nicht jeder. Und damit meine ich Klaas und mich. Und dann ärgerst du dich nicht doppelt und dreifach. Wenn Klaas und ich, wir wollen den Piep geschenkt bekommen und du hast ihn dann bezahlt, Spieler, dann ärgerst du dich doppelt. Aber erzähl erstmal, was der kann.
Ich bin ja schon seit Jahren Fan von dem Piep. Und jetzt war es Zeit, so habe ich mir im Urlaub überlegt, ich brauche mal ein Update. Weil ich habe gesehen, da kannst du dir die Rezepte über eine App, kannst du dir über 40.000 Rezepte raussuchen und dann werden die auch...
Wer soll das denn alles essen?
Ja, da komm ich. Die kannst du dann... Die werden dann direkt auch auf das Gerät gesendet und dann kriegst du da auf einem Display, auf einem Display siehst du dann Schritt für Schritt die Kochanleitung, sogar mit Videos teilweise und genau die Mengenangaben etc. Plus du kriegst auf dein Handy eine Einkaufsliste geschickt, was du für das Rezept, das du erwählt hast, dir aussuchst.
Ey Schmidt, du musst gleich was Kritisches sagen, weil das ist ja hier keine Werbung. Ne? Das ist ja echte Begeisterung.
Ja. Ja. Also
kommt doch noch einer und drückt einem das Essen ins Maul.
Ja, also... Naja, es ist jetzt, es fehlt ein bisschen die Romantik des Kochens mit schwerem Gerät und du hast jetzt nicht die Eisenpfanne in der Hand, ne? Sondern es ist so ein bisschen, Deutsch. So, die Fortführung von Bofrost und Eismann, ne?
Kann man fast. Ich kenne mich damit ja nicht aus, aber ich stelle mir das eigentlich immer so ein bisschen vor wie so ein.
Du wirst es lieben.
Na, ich stelle mir das vor wie so eine Art Komposthaufen, auf dem man die ganze Zeit irgendwas oben drauf schmeißt und am Ende ist das Essen fertig.
Ja, so ist das, glaube ich.
Nein, da ist Dampfgaren, ne? Da wird irgendwie, du kannst sogar anbraten mit dem neuesten Modell. Das ist wirklich also ganz wunderbar. Aber wir haben es ja gepiept. So, und der Punkt ist aber, das war eigentlich schon mein Projekt für den letzten Winter. Und das
darf ich kurz noch vorher fragen? Ja. Das ist sicher ein Schnapper, so ein Gerät. Schmidt,
halt dein Maul.
Ne? Stichwort sympathisch.
Halt dein Maul.
Stichwort sympathisch. Schneid was
raus,
kostet denn so ein
weg.
Schnapper?
Das, was kann es kosten, dich
200 Euro. Fände ich absolut.
Was kann es kosten, dich vernünftig zu ernähren?
200 Euro ist sehr viel Geld. So viel wird es sicher kosten.
Dampfgaren, ne?
Na, vielleicht 220 Euro wird es kosten.
So ungefähr.
Was kostet denn sowas?
Weiß ich nicht.
Sag doch mal. Thomas, nur.
Sag doch mal.
Du weißt ganz genau, was alles kostet.
Kultiger Kult-Schmitti. Was kostet denn sowas Günstiges? Na, da fällt dir wohl die Knete aus der Jeans.
Es weiß jeder, was so ein kostet.
300 Euro?
Kannst du ja nachgoogeln.
Über 1000!
Aber du hast mittlerweile, Jakob, muss ich dir eins sagen, du wirst immer mehr, also wenn du so dieses
so
Gemeine
ein
kriegst,
so ein
jetzt gerade, ne?
Ja.
Nee, da bricht bei ihm jetzt langsam so ein bisschen auch das Berlinerische durch und du wirst immer mehr zu Desiree Nick in solchen Momenten.
Oh Gott.
Das ist mir gerade aufgefallen. Oh Gott. Spult ruhig noch mal zurück, wenn er da nach dem fragt, und was kostet das, Schmitti? Und was ist das? Ist das 220 Euro? Ist das 300 Euro so viel?
Ich buche schon mal Tickets nach Phuket, damit Endemol mich da findet.
Ich hab dir beim Packen geholfen. Ja, genau.
Du reißt ab!
Was ich sagen wollte.
Ja.
Ich hatte letztes Jahr schon ein Projekt, habe ich nochmal verschoben, wegen, da war ich noch nicht alt genug. Und ich werde es aber diesen Winter durchziehen. Und zwar, und dazu gehört das Gerät auch, man kann nämlich ganz hervorragend Brot backen. Und ich meine jetzt nicht ja irgendwie so eine Backmischung, sondern ich will Sauerteig anrühren und da eine Kultur entstehen lassen und die blablabla vermehren und was weiß ich. Und da lese ich mich gerade rein und da habe ich mir halt auch ein Buch gekauft, Brotbacken und wie das so alles funktioniert. Und dann war ich da, gestern lag ich abends im Bett um 9:30 und habe dieses Brotbackbuch gelesen. Und das war vielleicht das Älteste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Ich musste aufspringen und musste, das habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe dann nochmal ein Punk-Songs gehört. So Martins-Dinger, so NoFX.
Ja.
Weil das war so erbärmlich, als man sich so bewusst wurde, man ist in einem Alter angelangt, in dem man im Bett liegt, hat die Decke so bis zur Brust hochgezogen und hat das Brotbackbuch in der Hand.
Ja,
ist hart, Schmitti.
Also vielleicht ist der Rentnersessel was für mich.
Und dann währenddessen hast du Kassierer gehört?
Danach.
Nee, aber Klaas, ich hab eher schon ähnliche Gedanken über Schmitti gehabt, als Schmitti mich am Wochenende zu einer kleinen Bootsausfahrt eingeladen hat. Da hat er nämlich beim Bootsfahren Spreeradio gehört. Und Schmitti stand dann so an seinem Boot und dann hat er immer so gesagt, Eagles in Winter, so richtig so die oldsten Oldies, die von allen Booten kommen eigentlich.
Ja, finde ich
da
super.
Da dachte ich auch schon.
Mir ist ja auch aufgefallen, dass ich schon vor Antritt der Rückfahrt einen Müllsack eröffnet habe und die Sachen schon eingepackt habe, damit wir hier nicht verdreckt in den Hafen eintrudeln.
Oh.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
putzen, kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit.
So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zehen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Ich habe gestern rausgekriegt, wer eigentlich jetzt unsere ganzen politischen Interviews führen sollte, um richtig was rauszukriegen. Weil wir wollen ja jetzt eigentlich das, was die Politiker und Politikerinnen vermeiden wollen, nämlich, dass man jetzt irgendwie mit Fakten gestellt werden kann und daran vielleicht auch zu identifizieren ist, was man eigentlich wirklich vorhat, wenn es dann mal vorbei ist mit der Wahl und so. Probiert man natürlich dann, ne, wir haben heute schon diese Sprüche da analysiert, die man dann auf Wahlplakate schreibt, also möglichst irgendwelche Sachen, die man schnell wieder vergisst, die kurz verfangen, man kurz einmal das Gesicht gesehen hat in der Hoffnung, da wird dann nach Sympathie gewählt, ob einem die Nase passt von jemandem oder nicht, aber bloß nicht mit Inhalten. Das macht jeder anders. Lasche zum Beispiel geht gar nicht in bestimmte Shows, lässt sich einfach gar nicht fragen in gewissen Interviewsendungen, gerade von jungen Leuten und andere reden drumherum und so und jeder hat also seine eigene Taktik und ich glaube, wir machen es falsch, indem wir da immer noch auf politische Leute setzen, also auf politische Journalisten, sondern man muss eigentlich im Boulevard schauen, weil das sind die, die richtig was rauskriegen.
Peter Giesel.
Peter Giesel soll mal beim Konrad-Adenauer-Haus über die Mauer gucken und heimlich rauskriegen, was ist, dann soll er mit versteckter Kamera einfach Willy Brandthaus ein bisschen drehen.
Ja, aber mit der Schwarzlichtlampe durch, ne?
Mit der Schwarzlichtlampe beim Lars Klingbeil durchs Büro und mal gucken, wo man sich da besser nicht hinsetzt, ja?
Genau.
Das wären Dinge, die mich interessieren würden, aber ich dachte mir, wenn so Boulevardleute tatsächlich, also so Leute von der Bunten und von diesen ganzen Zeitschriften, weiß ich, wie die alle heißen da, also Bunte abwärts, ne, alles, was da noch so hinterherkommt, das sind die Besten. Ich habe jetzt nämlich gesehen, wie auf irgendein Eröffnung irgendeines Schuhkartons auf Mallorca und da waren dann wieder alle Prominenten da und wurden dann da interviewt. Endlich ist Corona vorbei, endlich kann man sich wieder bei Promi-Makler Marcel Remus auf der Terrasse treffen und so. Ich weiß nicht, oder was man da so macht auf Mallorca. Und da war Natascha Ochsenknecht zu Gast und ist dann auch so einem Bunte-Reporter vor die Flinte geraten. Ich möchte vorab sagen, Natascha Ochsenknecht hat das sehr gut gemacht. Die hat alles nett beantwortet und war da in keinster Weise unsympathisch, aber hat natürlich auch einiges auszuplaudern. plaudern, weil ja also alle möglichen Kinder jetzt gerade also von ihr dann sie zur Oma machen und nochmal und nochmal und nochmal und dann gibt's Streit und dann hat einer irgendwelche Fotos bei Instagram gelöscht und
naja,
so. Und
klar, kann als Oma Cheyenne als ist gerade Mutter geworden, Jimmy Blue wartet aufs Kind.
Weiß ich doch, jetzt ist er auch egal, genau. So, und also es gibt da irgendwie jede Menge Sachen zu klären, die selber nicht erzählen wollen und dann ist es natürlich toll, wenn du dann sie vom Mikrofon hast als Boulevardreporter, um sie mal so richtig auszuquetschen. Und das muss ich sagen, hat hervorragend funktioniert. Sie hat alles gesagt, was man so sagen will. Und der hat dann immer so, also wichtig ist ja, dass man praktisch die Schlagzeile schon in die Frage legt, damit dann derjenige, der befragt wird, nur noch Ja oder Nein sagen muss. Und dann kann man praktisch seine eigene Frage, die man mitformuliert hat, umformulieren zu einer ja bestätigten Aussage. Und dann hat man den ganzen Satz. Also nach dem Motto, freuen Sie sich schon auf Weihnachten, weil da sind ja dann alle Kinder zusammen und hoffentlich gibt es auch keinen Streit dann. Und dann sagt der Interviewte sagt dann, ja. Und dann sagt man, freut sich auf Weihnachten, weil da gibt es immer keinen Streit. Ja. So. Dann hat man eine ganze, also nur ein Beispiel jetzt.
Und also wie der gab ein ganzes also so, Interview. Können wir da mal reinhören?
Endlich wieder Menschen, Events, Mallorca. Wie fühlt es sich an?
Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, ne? Man muss auch so aufpassen. Ich war auch vorhin im Bad, hab mich geschminkt, dachte so, hä?
Das erste Enkelkind ist schon da, das zweite ist on the way. Wie ist es als Oma?
Ich freue mich.
Das heißt, wenn das zweite Kind da ist, Weihnachten kommt, dann habt ihr ein riesen Weihnachtsfest dieses Jahr, oder?
Ja, das ist ja immer groß, ne? Es werden dann immer mehr. Es wird auf jeden Fall immer mehr Spielzeug dazukommen. Der Baum wird so groß sein wie immer und der Platz.
Das finde ich also sehr gut, wie da teilweise auch in der Frage versteckt so kleine Informationen noch so geheim praktisch mitgeliefert werden. Also nach dem Motto, ja und wie ist das denn jetzt? Also ich meine, da kommt jetzt ja bald das Kind und so, also wann es ungefähr kommen wird, das haben wir uns ja schon ausrechnen können, aber nö, also was es ist, also Mädchen und Junge, weiß man ja noch gar nicht, ne? Weiß man ja noch gar nicht, oder?
Enkelkind Nummer zwei, da weiß man noch nicht, ob Junge oder Mädchen. Das haben
Mädchen. Ja, er ist ein Mädchen.
Das heißt, die Mädels sind dann auch gut im Kommen bei euch, oder?
Ja, dann wird es halt wieder für Jungs, ne?
Ah, wird ein Junge, alles klar. Hm, super, sehr gut, dankeschön. Ja, und ansonsten, ja, gab es da immer mal wieder ein bisschen Streit, konnte man hören, also wurde sich teilweise nicht so gut verstanden, aber können Sie uns denn jetzt berichten, dass wieder alles gut ist? Huh? Und also ganz ehrlich, wenn man politische Interviews so führen würde, immer getarnt als sympathischen Smalltalk, ich glaube, man würde mehr rauskriegen. Ich würde wirklich sagen, all die, sorry Luis Klamroth, all die journalistischen Interviewer, also macht was anderes, wir brauchen euch jetzt nicht, wir brauchen wirklich die nicht aufgeben. Ja,
die Bluthunde. Und das sind die, ne? Die Bluthunde. Ja.
Die Bluthunde. Ja. Nee, das ist, früher war das, bei RTL Exklusiv war das Martina Taubert, ja. Die hat, ist da durch Hollywood gefahren, ist praktisch diese Route abgefahren, wo man so eine Karte kriegt und gucken kann, wo die Stars wohnen. Da ist die also mit ihrem Kamerateam hingefahren, hat so lange in die Gegensprechanlage geschrien, bis Danny DeVito rauskam und gesagt hat, wer ist die Verrückte? Ja, und zack, hatte man ihn im Bild und kein anderer hat es geschafft.
Ingo,
klar,
Wohlfeil. Ingo Wohlfeil war im Kanzleramt.
Einfach da mal ans Triell diese Leute hinstellen und sagen, er lässt nicht locker und zur Not setzt er sich vielleicht sogar noch in die Badewanne mit möglichen Kanzlerkandidaten, um zu gucken, wie sieht es denn unter der Badehose aus. Ne? Will man ja auch wissen als mündiger Bürger. Ja?
Aber das heißt, Klaas, ich höre hier auch eine klare Kritik an den aktuellen Interviewern raus. Also an Luis, natürlich auch an Sophia Tomala und an diesen ganzen journalistischen Granden, die sich ja jetzt gerade die KanzlerkandidatInnen da vorknöpfen, ne?
Sophia Tomala?
Was? Sind ja alle zu den Journalistinnen und Journalisten gegangen, in die ARD, zum ZDF, ein Sommerinterview, zu ProSieben, zu Sat1. Und Armin Laschet ist ja hat gesagt, Leute, holt mal Bier, ich lasse mich auch richtig grillen und hat Sophia Tomala angerufen, die ja eine absolute Kapazität ist, muss man sagen, im Journalismus und auch im politischen Berlin und hat sich da mal richtig in die Mangel nehmen lassen.
Ja.
Es waren Fragen, und zu Hause läuft's? Ja. So, diese geschmacklich, ne, von der Temperatur. Ja.
Ein Traum.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Wir werden bei Late Night Berlin werden wir ähnlich journalistisch zur Sache gehen, oder?
Ja, Jakob, wir haben
was
die,
glaubst
die,
du
die,
jetzt
die,
vor der Wahl?
Die Kneifzange glüht.
Ja, wir haben nämlich auch schon ein paar Ideen, wie wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen können. Ja. Da wird man schon noch sehen, wen wir da noch unterm Knöpfchen haben. Ne?
Ja, die Anfragen sind raus.
Ja.
Ja. Ich habe ganz kurz, es geht auch schnell, aber ich habe so nochmal so das Jahr Revue passieren lassen und muss sagen, wir leben in einer Zeit, in der die Wissenschaft brilliert. Und ich wollte ganz kurz hier auf diesem bescheidenen Wege eine Anfrage an die Wissenschaft rausgeben.
Geht's jetzt schon wieder um den
so ähnlich. Also, ne, wir haben tolle WissenschaftlerInnen in Deutschland, die den Impfstoff, also in kürzester Zeit hat man auf eine bisher nie gekannte Pandemie die Antwort des Impfstoffs gefunden, ne?
Ja.
Hat den entwickelt, wir alle haben ihn in den Venen, es ist alles herrlich und klasse, ne?
Ja.
Und das kürzester Zeit hat man hier ein Problem isoliert und die Antwort gegeben. Ja. Durch die gute alte Oma Wissenschaft, ne? Hier staubige Tante Wissenschaft hat wieder zugeschlagen. Und mir ist aufgefallen, was ist eigentlich mein größtes Problem? Klar, Klimawandel und die Pferde bei Olympia ist ja klar. Ist, haben wir alle als Problem. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist mein größtes Problem, dass es noch keine Möglichkeit gibt, seine Hemden glatt zu bekommen und wenn man zu faul ist, zu bügeln. Weil zur Erinnerung, man hat ein knittriges Hemd, zieht es aus der Waschmaschine, dann muss man irgendwo Platz finden für ein riesiges Bügelbrett, da klemmt man sich die Finger beim Aufstellen.
Lass ihn einfach reden.
Und dann musst du ein Bügeleisen nehmen und das bügeln und wahrscheinlich ist es danach noch knittrig.
Soll er mal machen.
Und es gibt für alle unsere Probleme dieser Zeit, gibt es eine App oder eine bessere Lösung. Es gibt eben sogar ein Gerät, was einem alles kocht und anbrät. Und man muss die Sachen nur reinträufeln. Und ich erwarte jetzt von der Wissenschaft, dass sie hier endlich ein Gerät erfindet, wo ich das Hemd knittrig aus der Waschmaschine reindrücke und ein paar Minuten später ein wunderbar gebügeltes Hemd rausziehe. Und ich bin schon dabei damit einverstanden, dass die Wissenschaft keine Antwort hat auf, dass man Wäsche immer noch selber in die Waschmaschine tun muss und sie rausnehmen und aufhängen. Das ist ja schon eine Frechheit, aber dass man noch so anstrengend selber bügeln muss, dass es keine Maschine gibt, die das auf Knopfdruck macht, ist ein Skandal.
Okay.
So, ich hoffe, das ist angekommen.
Jakob, vielleicht kannst du deine Fans, die dich im Urlaub besuchen wollen, da bitten, dass sie dir vielleicht die Hemden knitterfrei bügeln. Da.
Also no offense, aber ich glaube, es war jetzt keine Wissenschaft. Also da meinst du, dass die selber bügeln?
Ja, eine gute alte Handarbeit.
Das gehört sich nicht, Schmitti. Die Falle habe ich entdeckt. Wollte kurz sagen, ja, aber, gute Idee, aber gerade noch so diese PR-Falle umschifft.
Na gut.
Aber ich habe was ich sehr gut fand, ich wusste gar nicht, dass wenn man so länger drüber nachdenkt, fällt es einem schon auf und so. Aber ich wusste gar nicht, dass zum Beispiel eigene, also Namen von Menschen jetzt auch in der jeweiligen Landessprache teilweise gesagt werden, ne? Weil ich dachte mal, einer heißt so, wie er heißt, ja? Und das ist doch dann einfach sein Name. Das muss man jetzt ja nicht auf Italienisch machen, ne?
Hä, wenn wie meinst so heißt. Du?
Und hier gibt, naja, hier gibt's eine Straße, also Via, ja? Und das ist, da geht's um den berühmten Wissenschaftler Newton. Ja, und das ist die, ist hier um die Ecke, ist die heißt Via Isacco Newton.
Was?
Isacco. Isacco, ich sage es dir. Via Isacco Newton.
Da haben die das einfach italienisiert?
Ja, aber warum denn? Ich meine, der heißt
ja
doch
frech.
So. Die Eltern haben
ich
den ja nicht.
Das gibt es auch in Deutsch. Das gibt es 100% auch eingedeutschte Namen.
Nee, ja, naja, sowas wie Michael und so mit EIK, das hatten wir ja schon mal. Aber die, aber das ist doch jemand, den man ja kennt. Und die Eltern haben den ja Isaac genannt, weil die das schön fanden. Die haben ja nicht gesagt, der heißt Isacco.
Er hieß dann Schmittistraße Via Tommaso Schmidt?
Schmittolino.
Naja, Frage. Jakob, wenn du in den USA bist, ne?
Ja.
Und ja. Du musst dich vorstellen, sagst du dann Jakob oder sagst du, I'm Jacob?
Ja, aber das ist ja was anderes.
Nee, Frage, sag mal.
Ich sage Jacob, aber Schmidt, was du hier nicht umreißt ist, ich würde jetzt in Italien nicht sagen, ich heiße Giacomo Lund.
Oder Jacobo.
Ja, würde ich ja nicht sagen.
Ja. Nee, würdest du sagen, hallo, ich bin der Tommaso?
Nee.
Das ist ja ein ganz normaler italienischer Name.
Aber das macht keinen
Sinn. Wo ich bin, da arbeitet einer, der heißt Tommaso.
Warum sage ich in den USA auch nicht, ich bin Thomas?
Ja, aber das ist doch, du sprichst dann deinen Namen Englisch aus.
Ja, und warum macht man das nicht auf... Ja,
weil es ein komplett anderer Name ist. Gerd Schröder müsste sagen, hallo, ich bin Gennaro Schröder.
Gerardo.
Das ist schon ein Unterschied.
Ja.
Also Isacco will man ja auch nicht heißen, das wollte ich auch damit sagen, ne? Dass man sagt, Isacco ist ja nun auch ein nicht so schöner Name. Ne? Man wählt ja teilweise Namen, weil die auch im Klang und in der Silbenanzahl zum Nachnamen passen. Isaac Newton, das ist gut. Isacco Newton.
Ja, dann wenigstens Ijaquette oder so.
Ja. Ich wollte mal fragen, ob ich da jetzt der Einzige bin, dem sowas auffällt. Oder also irgendwie kam mir das komisch vor.
Da geht mir jetzt auch eine Welt auf, dass man so die Anzahl der Buchstaben von Vor- und Namen nach Nachnamen zusammenpassen.
Ja.
Isaac Newton, Glashäufer Umlauf.
Ja.
Sag mal, Schmidt, als ich dich mal fragen wollte, ne? Ich bin ja ziemlich neugierig, ne? Mhm. Und ich will immer wissen, was Leute von mir wollen, ne? Will ich immer wissen, so, wenn die jetzt sagen, kannst du mich mal anrufen, rufe ich an, weil ich wissen will, was
kann der wohl wollen von mir? Ne? Ja. Das interessiert mich. Und jetzt habe ich dich die Woche zweimal angerufen und du hast einfach nicht zurückgerufen. So, und ich habe zweimal angerufen und dann sehe ich aber, dass du so bei irgendwo anders, dann unsere Florida-Firmengruppe, wo da irgendwie 150 Leute drin sind, da geht es um irgendwelche, wenn da irgendwo einer seinen dreckigen Teller stehen lässt, da nimmst du dir die Zeit und schreibst mal zurück. Ne? So, aber jetzt einfach mal das Telefon in die Hand nehmen und mal fragen, Klaas, was wolltest du denn? Weil ich rufe dich jetzt ja auch nicht andauernd an, es kann ja mal wirklich was sein. Und da frage ich mich, also ich würde dich ja sofort anrufen, weil ich immer denken würde, ach, entweder hat er ein Problem oder es ist was Spannendes.
Vielleicht
oder
sitzt er bei Wer wird Millionär? So.
Ja. Naja, egal, aber ich würde auf jeden Fall erstmal denken, es ist irgendwas. Also wie egal, Schmidt, kann dir mein Anliegen sein, dass du nicht mal fragst, was es denn sei?
Ja, du, da hast
bin ich
Punkt,
nicht ne? spannend genug für dich? Ich bin ein höchstgradig mysteriöser. Prominenter,
es tut
mit
mir
dem viele
Klaas,
Leute
Klaas
gerne, die machen ein Gewinnspiel ja. bei der Sparkasse, um einmal eine
ja,
Minute
ja,
mit
ja,
mir
stimmt.
zu telefonieren. Und du rufst mich nicht mal zurück. Wie scheißegal kann ich dir sein, Schmidt? Es regt mich auf.
Also ich habe immer, du hast vollkommen recht und ich habe auch ein schlechtes Gewissen und hier getroffene Hunde, nee, ich bell ja nicht mal mehr, sondern ich, du hast vollkommen recht und das war nicht nett und das tut mir leid. Ich hätte
woran liegt es denn?
Ich kann
nerv
dir,
ich
kann,
dich?
Nee, ich kann dir sagen was. Es gibt zwei Varianten von einem Klaas, ja?
Ja.
Wenn du in Urlaub vor allem bist, dann rufst du ja. entweder an und das, die Wahrscheinlichkeit habe ich für gering eingeschätzt, wo du einfach mal mit mir plaudern willst, wie es mir so geht und was mein Tag macht. So. Die andere Variante ist, du bist hier so in so einem der Pate-Modus, ne, sitzt da auf irgendeinem Landgut in Italien und verteilst nach Deutschland Aufträge. Normalerweise würdest du noch so irgendwelche Boten mit Zettel losschicken, aber
mit
geht nicht.
Pizzinis, wollte gerade fragen, genau, Pizzinis.
Und meistens ist das dann sowas, du müsstest mal bei dem und dem anrufen und da müssen wir uns ja auch noch entschuldigen und hast du denn das und so. Und es ist dann so, dann fällt dir was
so
ein
war das
am Pool,
auch, ja.
Ja, und dann rufst du mich an, das ist dann ein Arbeitsauftrag. Da habe ich gedacht, nee, habe ich ja genug, ich bin ja auf der Arbeit.
Also es war schon so, dass ich wollte, dass du wo anrufst.
Ja.
Ja?
Das siehst du.
Und sahst du, wie es in meiner Vorstellung ist, so mit Silber besteckt beim Glas Chianti und ist dir dann dieser Gedanke reingeschossen, hast kurz den Trüffel wieder hingelegt und
ich krieg dann
Schmidt
ein Angebot
anrufen?
Gemacht, dass ich nicht ablehnen kann.
Nein.
Ah.
Ich bin getrieben auf einem aufblasbaren Krokodil in meinem Pool.
Ja.
Aber mir ist das eingefallen und ich dachte, genau, also ich habe praktisch, genau, ich hätte jemanden, wo du anrufen musst.
Ja.
Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt nach dieser Aufnahme mich nochmal zu kontaktieren, weil da führt jetzt auch kein Weg mehr langsam dran vorbei. Ich will dir das jetzt wenigstens erklären. Ist auch was Schönes.
Okay.
Ja?
Versprochen?
Versprochen, aber du musst, wirklich, du kränkst mich, ne? Weil du musst rangehen. Oft, also ich kann besser damit leben, dass du sagst, Klaas, ich habe jetzt keine Zeit, tschüss. Kann ich besser mit leben, als wenn dich nicht mal interessiert, was ich wollen könnte.
Das stimmt, aber du musst auch sehen, ich bin gerade erst wieder aus dem Urlaub gepurzelt, ne?
Und aber ich kann doch jetzt nicht jedes Mal immer. Also die erste Woche lässt man die noch in Ruhe, da soll er sich mal so reinarbeiten in sein Büro.
Ja.
Meine Güte, es geht ums, du sollst ans Telefon gehen. Ich sag doch nicht, dass du mir beim Umzug helfen sollst, du Affe.
Auch das wäre möglich.
Naja.
Okay. Ich rufe dich gleich nach der Aufzeichnung an.
Ja.
Es gibt noch so viel zu erledigen. Es gibt bestimmt Neues vom großen Eismann Bofors.
Oh Gott,
Krieg.
Um Gott. Seid ihr dafür bereit?
Dann wollte ich eigentlich noch, dass wir nochmal Shirin David grüßen. Am Dienstag lief ja Wer steht mir die Show? Sie hat es fantastisch moderiert und dann kam ja später erst raus, ne, nach ihrem Unfall im Studio, dass sie sich wirklich den Fuß gebrochen hat, in unser aller Beisein ja auch, muss man sagen. Und das muss man eigentlich wirklich nochmal erzählen, oder? Dass da jemand dann sagt, Leute, da tut hier Schweine weh, ich nehme jetzt mal eine Aspirin und los geht's, ne?
Ja, das sind ja so Momente, ey, das gönnt man halt nicht. Niemanden, einschließlich sich selbst, wenn man so in einer Aufzeichnung ist und man sieht, da gibt's eine Verletzung und man weiß in dem Moment auch nicht, was ist da los, alles stoppt, die 200 Leute, die da im Studio rumstehen, Rennen hin, es ist helle Aufregung, man weiß nicht, geht die Show weiter, kann man es weitermachen, muss jemand ins Krankenhaus, ist was Schlimmes passiert oder nicht. Und da ist wirklich, da hat man erstmal so einen Schockmoment, egal wer da ist, ob der hinter der Kamera steht, ob der im Panel als Kandidat sitzt oder wie auch immer. Und es war ja dann im ersten Moment, sie meinte ja, es ist alles okay, es tut weh, aber ich mach weiter.
Ja.
So, und das akzeptiert man dann auch, weil man natürlich erstmal erleichtert ist, dass anscheinend da nichts Gravierenderes passiert ist. Und es ist dann auch so wahnsinnig schwer, und das weiß ich, da fängt, glaube ich, so das an, wo man so merkt auch wieder, es ist ein Beruf, dass man sich dann wieder in so eine Stimmung auch rein begeben muss, dass man auch wieder akzeptiert, jetzt ist der Unfall, der war, jetzt müssen wir wieder die Show machen. Und das ist, glaube ich, jedem auch schwer gefallen am Anfang. Und das war wirklich, das hat so einen Schock versetzt, wo ich mir auch immer denke, wenn wir so Duell um die Welt machen und sowas, also wir können eigentlich jedes Mal drei Kreuze machen, dass da nichts passiert. Das hat jetzt gar nichts mit der, wir, das sind ja alles Sicherheitsvorkehrungen mittlerweile. Alle Sicherheitsvorkehrungen da, es sind Profis auch mit auf Reisen etc., die das irgendwie unterstützen. Aber wenn man sich vorstellt, dass da wirklich was passiert, dann weiß ich gar nicht, wie man das da weitermachen soll.
Und das Unglaubliche ist ja, dass da jemand hinkommt, in dem Fall Shirin David, die Rapperin ist, Unternehmerin ist, das sind die Aufgaben, in denen sie sich zu Hause fühlt, und dann bekommt sie die Aufgabe, die diese Show ja den Leuten stellt, die sie gewinnen, jetzt ein Quiz 3 Stunden im größten Format zu moderieren, obwohl man das eben, wie in ihrem Fall, noch nie gemacht hat. Die hat ja noch nie moderiert, ne? Ja. Die hat ja noch nie sowas, so eine Aufgabe angenommen. Das heißt, sie hat sich da drauf vorbereitet, hat geübt, die ganze Nacht immer wieder alles durchgegangen. Es gibt ja auch ganz viel einfach zu leisten, und die Sachen müssen erklärt werden. Dann gab es einen pompösen Auftritt, der irgendwie gestaltet werden musste. Also da war viel zu wissen, und dann ist es ja auch im Fernsehstudio so, 2 Zentimeter weiter ist dunkel und 3 Zentimeter weiter rechts ist eben das Licht, und all das muss man wissen und irgendwie im Griff haben. Und ja, dann passiert dir in den ersten 5 Minuten so eine Scheiße. Ne?
Und wenn du dir dann mal vorstellst, also jetzt ganz banal, aber du schreibst eine Klausur oder was und hast Zahnweh.
Ja.
Wie du dich da auf das konzentrieren kannst, was von dir gefordert wird. Und es tat mir so leid, weil auch, sie hat es ja wirklich super gemacht. Mir ist wirklich ein Rätsel, wie sie mit einem gebrochenen Fuß, der nicht weiter so behandelt wurde, wie man es mit einem gebrochenen Fuß hätte machen müssen, nämlich wahrscheinlich sofort ins Krankenhaus, dass sie das durchgezogen hat. Und mir tat es nur leid, weil man hat auch in der Probe gesehen, sie war eigentlich eine, die das ganze Studio ausgenutzt hat, die irgendwie zu den Kandidaten gelaufen ist, dahin. Die hat das ganze Studio bespielt und war plötzlich hinter diesen Tisch gefesselt.
Ja.
Und zwar die ganze Zeit. Und es hat natürlich ihr ganzes Konzept, was sie sich auch vorgenommen hat, so aus der Fassung gebracht. So, und das ist irgendwie... ja, bin ich zum einen sehr, sehr froh, und auch wenn das schlimm im Ende keine schöne Nachricht ist, dass da jemand was gebrochen hat, bin ich A, froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist, B, dass sie, ziehe ich da meinen Hut, wie sie das geschafft hat, das irgendwie durchzuziehen.
Und ich finde
toll. Und holt auch noch die beste Quote der Staffel.
So, und ich finde toll, sie hat sich selbst die Chance gegeben, da über sich hinauszuwachsen. Ich finde, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Und auf der anderen Seite können wir nur aus unserer Erfahrung mit ihr sagen, deswegen liebe Grüße, dass sie auch einfach eine echte Teamplayerin ist und das für sie gar nicht zur Debatte stand, jetzt irgendwie nach Hause zu fahren, sondern ihr gesagt, Mensch, wir haben das geübt, wir wollen es machen, los geht's.
Wenn ich mir mal irgendwie einen kleinen Finger anstauche oder sonst wie irgendwie...
Oder die Buletten vom Catering auch, da war auch schon mal ein Problem.
Die Buletten vom Catering, genau. Ja, dann könnt ihr mich mal am Arsch lecken, dann fahre ich mich nach Hause, weil das unverantwortlich ist. Und dann könnt ihr alte Folgen vom Duell um die Welt senden, mir doch egal. Ja, sendet da irgendwas, Weihnachten mit Joko und Klaas im August, ist mir alles scheißegal. Ich gehe dann nach Hause und dann ist es, dann stehe auch ich mal im Mittelpunkt, weil wenn ihr mich so kaputt macht, the show must go on. Also wo sind wir, in 50er Jahren in Las Vegas, leckt mich am Arsch.
Ja. Ich hoffe einfach, Klaas, dass du immer weiterhin gut auf dich acht gibst.
Ja, mache ich.
Dass wir in diese Situation gar nicht erst kommen.
Ich werde mich hier auch ein bisschen bilden, weißt du, das ist mein Urlaub von euch auch. Also nicht jetzt von euch im Sinne, sondern auch Abstand zu meinem normalen Leben, dass ich also hier mir auch so ein bisschen Kultur... Wie sagt man so schön, antue, ja? Und ich war schon im Kolosseum, hab mir schon alles erklären lassen, wo die Tiger rauskamen, wie das alles funktioniert.
Ja.
Und es ist wirklich ganz toll. Und da ist auch wirklich, also da kann man froh sein, dass man in der Zeit jetzt kein Moderator oder Schauspieler war, weil da kam nämlich dann der Löwe, ne? Die mussten dann nachspielen, ne, von wegen gebrochener Fuß. Das hättest du dir da gewünscht, ne? Da gäbe es keinen Applaus dafür, dass man mit einem gebrochenen Fuß zu Ende
dir,
macht.
Wir wären in der Stinkebox.
Was ist das langweilig
heute?
Nein,
wir wären in der Stinkebox, Jakob und ich so. Und Wir wären die Redakteure hinter den Kulissen des alten Roms.
Oh.
Und Klaas und Joko müssen in die Arena und wir sagen so, seid ihr bereit? Dann toi, 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 Jungs.
Und dann haben wir die Löwen auf dem Knöpfchen. Ja. Unterm Knöpfchen haben wir die Löwen, Klaas.
Und dann sagen wir so, bitte, also Johannes, die Löwen bitte.
Ja, genau, es gab da verschiedene Sachen und als Gladiator konntest du Glück haben, musstest du irgendwie so zweimal im Jahr ran. Und viele von denen haben es auch geschafft. Ich glaube, so eine Karriere ging 7 Jahre oder so. Und wenn du das dann geschafft hast, warst du natürlich der King, ne? Dann warst du irgendwie Gladiatorentrainer oder einfach ein Star. Dann musstest du durch das ganze Römische Reich und wurdest überall empfangen wie Elton John, ja? Und alles war super. Aber man musste halt aufpassen, dass man bei diesem zweimal im Jahr, wo man dann ran musste, da durfte man sich halt weder von einem anderen Gladiator noch von irgendeinem Viech, das waren jetzt nicht immer alles Löwen, weil die dann auch irgendwann ausstarben, zumindest die europäischen Löwen, weil die viele sind auch auf dem Weg von Afrika dahin halt schon, deswegen waren das meistens Bären oder Wölfe.
Auch
das
gut,
hat man in der Regel hingekriegt.
Da brauchst du einen guten Tag,
ich sag mal so.
Ja. Da brauchst du einen guten Tag, kein Lampenfieber.
Kein Lampenfieber, brauchst du einen guten Tag. Und ich sag mal, wenn die Bären und Wölfe nicht da sind, dann zur Not reicht doch mal ein Huhn.
Ist das was für das neue RTL?
Oh, sehr gut.
Das könnte sein, ja. Meinst du?
Joachim Lambi und Mario Barth kämpfen gegen einen Bären.
Würde ich gucken. Wäre ich sofort dabei. Ja.
In der Jury Hoche.
Es klingt ein bisschen eigentlich nach...
Hoche, der das bewertet.
Ja, er sagt, du hast ja die Bären gut in die Marke genommen, Mario. Fünf. Würde ich super gerne sehen.
Aber wäre das nicht eher was?
Du hast ja keine Arme mehr, aber es blendet aus in die Hüfte.
Aber ist es nicht so, dass man das nicht eher bräuchte, um dieses, man kriegt ja langsam so ein Zahlenproblem, was so Bachelor und so Leute angeht, ne? Ja. Habe ich ja schon mal, ne, weil man ständig neu produziert.
Stimmt,
und das
ja,
ist, ich sag mal, diese Reality-Star-Produktion ist jetzt keine Wellbeing-Economy, sondern da wird schon weit über das, was wir eigentlich brauchen, hinaus produziert. Immer in dem alten Prinzip Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dass das irgendwann mal an seine Grenzen stößt, das sieht man ja beim internationalen Finanzmarkt. Und stell dir vor, das hast du mit Trash-Prominenten. Also da musst du irgendwas finden, was eine gewisse Reduktion herstellt. Und da mal hier und da, ich meine, es muss ja jetzt auch nicht unbedingt immer ein Wolf sein, wo kriegt man die her? Das kann auch mal ein total verrückter Hund sein oder so, ja? Gegen die kämpfen, weiß ich, Top Dog Late Night oder so, ja?
Aber schon ein tödlicher Hund.
Naja, sag ich ja. Also so top, nach dem Top Dog, wo die da witzig die Treppe hochlaufen, gibt es da noch einen, der die Zähne fletscht und dem man vorher nochmal irgendwie so ein blutiges Steak hingeworfen hat. Und dann sowas, ne? Einfach auch so ein bisschen, um wieder Herr zu werden von dieser völlig unkontrollierten Reproduktion von neuen Reality-Stars. Dass man einfach sagt, jetzt irgendwie müssen wir ähnlich, also...
Also man drückt denen schon die Daumen auch, ne?
Die können sich vielleicht auch fürs Land engagieren.
Es ist letztendlich für den Bestand sowieso auch besser.
Ja.
Ja.
Versteht ihr?
Ja, stimmt.
Weil man kann sie nicht sich selbst überlassen. So ist es. Wie im Wald mit den Tieren. Man kann nicht, man muss eingreifen.
Ja, die Wiese ist irgendwann leer gefressen, also muss man gucken, wie schafft man es jetzt.
Ja. Genau. Und nicht, dass es jetzt unmenschlich, dein Vorschlag klingt, Klaas, ne? Also man wird den ja im Kampf gegen die Bären schon auch die Daumen drücken.
Na sicher, klar.
Ne?
Ja,
natürlich,
aber
solange
noch welche
nicht
da sind. Ja,
ja, muss aber auch gucken, dass man ein paar Highlights nach der Werbung hat, ne?
Stimmt auch, ja.
Das können wir uns ja nochmal überlegen. Das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen.
Ist ja ein bisschen in die Tüte gesprochen jetzt mal, ne, liebe ZuhörerInnen. Jetzt nicht da immer alles auf die Golfer. Ist mal so ein bisschen rumgebrainstormt.
Du kannst
so
mich dazu ja nochmal anrufen, Klaas.
Ich ruf die nochmal an. Später. Und dann knall ich so voller Wut das Handy wieder auf den Tisch und sag: Dieser Schmidt!
Leute, könnt ihr zum Abschluss, ertragt ihr noch eine Geschichte aus den niedrigsten Niederungen, die Menschheit geschafft hat, nämlich den Krieg zwischen Bofrost und Eismann?
Aus dem Pleistozän des Bofrost-Eismann-Kriegs?
Ja.
Hast du da wieder ein paar Schichten abgetragen?
Das ist wie beim Einschlafen-Podcast, wie der am Anfang immer erzählt. Am Anfang erzähle ich 2 Stunden aus meinem Leben und am Ende lese ich Nils Holgersson.
Genau.
Weißt du, wo man immer weiß, wenn man die Geschichte erreicht, dann hat man echt nichts zu tun gehabt. Also, jetzt erzähl mal die Bofors-Geschichte ganz am Ende des Podcasts.
Also, ne, wir arbeiten hier ja an einer großen Serie für...
Stopp, Schmitti.
Ja?
Die Geschichte kann man jetzt nur hören. Das ist so, das haben wir technisch eingerichtet, wenn man uns jetzt abonniert. Also ihr werdet feststellen, liebe HörerInnen, ihr hört die folgende Geschichte nur, weil ihr jetzt auf Abo gedrückt habt. Bitte sehr schön.
Wir vertrauen euch da, ne?
Jetzt muss so ein technischer Piepsound.
Pfeife, Piepsound, ja. So. Also, ne, wir haben ja festgestellt, da gab es halt die dunkle Zeit zwischen Bofrost und Eismann, als sie gemeinsam auf den Straßen waren und um Kunden gekämpft haben. Und das ist für mich der Stoff, nach dem Netflix und alle anderen Streaming-Anbieter gesucht haben, um eine große deutsche Serie an den Start zu kriegen. Ja. Wir sammeln hier mit Hilfe unserer ZuhörerInnen Anekdoten aus dieser dunklen Zeit des Krieges zwischen Bofrost und Eismann. Wir nennen es vorsichtshalber schon mal Der Kalte Krieg 2, jetzt wird's richtig frostig. Meine Damen und Herren, heute in dieser Woche schreibt eine Sarah. Seid ihr bereit? Es ist eine harte Nummer.
Ich hoffe auch, ne, dass alle unsere deutschen Regisseure mit Hollywood-Ruf, Tom Tykwer und Co., dass sie jetzt den Bleistift nochmal gespitzt haben.
Sarah schreibt, mein Opa war damals Bofrostfahrer und hat mir ein paar Geschichten erzählt. Bei Bofrost gingen Briefe über meinen Opa ein. Er würde Jugendlichen Zigaretten und Drogen verkaufen. Jedes Mal die identische Handschrift, nur unterschrieben war es mal mit Beate aus Halle oder Ruth aus Merseburg, Manfred aus Weißenfels. Die Briefe waren auch nicht frankiert oder so, es wurden einfach Umschläge in den Briefkasten der Regionalstelle von Bofrost geschmissen. Später wurde auch noch mein Opa beschuldigt, er würde älteren Frauen belästigen und sowas. Das Gute an der Geschichte ist, derjenige, der die Briefe schrieb, hatte scheinbar chronischen Mangel an Briefumschlägen und verwendete alte einfach wieder. Recycling konnte er. Er hat dann einmal einen Briefumschlag verwendet, wofür ein Gewinnspiel geworben wurde und sein Name auf dem Briefumschlag stand. Das kann man ja umschreiben.
Das ist ein kleines Plothole, so wie wir sagen.
Dabei kam heraus, dass es der Eismannfahrer war, der meinem Opa jedes Mal den Finger zeigte, wenn er an ihm vorbeifuhr.
Hey, du! Warte mal, da muss man nur kurz sagen, da hat sich der Juna-Bomber ein bisschen pfiffiger angestellt. Da müssen die Autoren nochmal ran. Einfach, dass wir uns so einen kleinen, weißt du, so einen Marker machen, hier nochmal nacharbeiten.
Und das ist, jetzt kommt ein Teil, wo ich sage, das muss eigentlich zu HBO, weil die sind ja bekannt durch viel Crime und Sex und so. Als mein Opa und ein paar Kollegen von ihm ihn daraufhin konfrontiert haben an einem Verkaufstag, hat er seine Hose runtergezogen und hat geschrien: Ich hab den Größten, verpisst euch. Danach hat er seine Hose schnell wieder hochgezogen, als eine Kundin kam und sie freundlich bedient. Danach kamen keine Briefe mehr. Mein Opa versteht nur bis heute nicht, warum der Eismann seine Hose runtergezogen hat.
Also für mich, ne, weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Rolle vom bösen Pimmel zeigenden Diffamierer sehe ich Joaquin Phoenix.
Ist gut, ja. Oder Lars Eidinger.
Lars Eidinger, auch sehr gut. Ja, Lars Eidinger
ist es. Wir wollen es ja deutsch.
Ja, stimmt. Ja, Lars Eidinger
ist es, Ich möchte, dass das von Jörn Schlö gespielt wird.
Nein, der Pimmelzeiger ist...
Der macht eine Pause gerade. Der macht eine Schaffenspause. Oh. Der macht nämlich jetzt mal, um den Kopf freizukriegen für seine Rollen bei GZSZ, macht er jetzt, glaube ich, bis Januar oder Februar kein GZSZ mehr.
Eider daus. Aber nee, es ist Lars Eidinger.
Ja, der macht jetzt nur noch Werbung für Persil.
Mhm. Und wer ist der liebe Bofrost-Opa? Bjarne Mädel? Nee, wer ist
der
es?
Der Liebe.
Der liebe Opa. Der liebe. Dem so Unrecht getan, der so diffamiert wird. Wer könnte es sein?
Na, vielleicht Jörg Träger.
Ja, ist mal ein bisschen out of the box gedacht, aber klar.
Ich finde, Gerhard Schröder könnte den lieben Opa spielen.
Ja, gesetzt.
Ne, immer so freundlich mit so einem Lächeln und unterm weißen Kittel noch eine Krawatte dran. Wie so ein Edeka-Marktleiter.
Genau, da kann er wieder einen Schlips anziehen. Ne?
Ja, klar, weil er gut drauf ist.
Das ist gut, das lassen wir so.
Ja. Aber man kann zusammenfassen, weiterhin suchen wir eure Eismann- und Bofrost-Geschichten, ne?
Ja, damit der Krieg geht weiter. Ja. Der Krieg geht weiter. Wir sind immer noch gespannt, was es da draußen gibt.
Ja, das war eine gute Geschichte, fand ich diese Woche.
Hat dir gefallen, da mit der Hose runterziehen und den Pimmel zeigen?
Fand ich witzig. Habe ich nicht mit gerechnet. Das ist ja immer so bei Gags und bei so Geschichten, wenn man wirklich überrascht ist, zu sagen, ich habe den Größten, verpisst euch. Das ist schon irgendwie ein interessanter Moment dafür, dass er sich dann auch sofort danach wieder umdreht und die nächste Kundin bedient. Tja, habe ich so nicht mit gerechnet, hat mich unterhalten. Finde ich gut. So, jetzt müsst ihr wieder arbeiten, ne? Oder was macht ihr?
Ja. Gehen wieder ins Bergwerk und schürfen neue Witze.
Klar, die brainstormen aber wirklich schon ganz dolle.
Ja.
Die Redaktion von Late Night Berlin sitzt da zusammen und die schreien sich da an und da wird da gelacht. Es ist kaum ein anderer Arbeitsbetrieb möglich, als was aus dieser Ecke da quillt. Also ich bin da guter Dinge.
Da freue ich mich auch drüber. Ich habe auch schon ein, zwei richtig gute Ansätze gehabt auf meinem aufblasbaren Krokodil.
und ich gehe ja immer ran, Klaas, wie du weißt.
Ja, natürlich musst du ja auch, aber ich werde mir dann so, ich werde so mit 3 Rechtschreibfehlern mir das so nachts um 3 so Halbsätze ins Handy tippen und dann schicke ich das rüber und sage, mach was draus.
Ja, lass uns was draus machen heute.
Machen wir.
Habt ihr noch einen schönen Tag.
So.
Ich liebe euch, alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.